So this was a terrible, terrible piece of legislation. Democrats, as you've just indicated, had the wind at their backs. They came off an extraordinary election. We came off last month having 7 million people coming out and say, no kings in America. And what we lost in this vote is not only the suffering that's going to take place with people can't afford health care. You're going to have a president who says, see, I always told you, the Democrats are weak. And yes, I'm an authoritarian. I want more and more power. And you can't stop me. That's what this vote was about.
Martin, was hören wir da?
Ja, Christoph, hier hören wir Bernie Sanders, den unabhängigen Senator aus Vermont, der aber der Fraktion der Demokraten angehört. Und Sanders kritisiert hier, dass 8 demokratische Senatoren eingeknickt sind und einem Ende des Shutdowns zugestimmt haben. Er sagt, das sei ein Triumph für Trump und dass es eben Trumps autoritäre Ader weiter stärken wird. Aber, Christoph, das Blatt hat sich schon wieder ein bisschen gewendet, nämlich die New York Times hat gerade eben berichtet, dass aus neu zugänglichen E-Mails von Jeffrey Epstein, dem verurteilten Sex-Offender, hervorgeht, dass Donald Trump genau wusste, was er Epstein tat mit seinen jungen Opfern und dass Trump zumindest in einem Fall Stunden mit einem der Opfer verbracht habe. Das ist also eine Sensation und da wird noch einiges andere rauskommen in den nächsten Tagen und Wochen.
Never a dull moment, wie der Martin Kilian würde sagen. Es ist Mittwoch, der 12. November 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Der Martin ist lange Jahre USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt heute in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, schauen wir zuerst noch einen Moment lang zurück. Der längste Shutdown der US-Geschichte ist vorbei. Er ist 41 Tage lang gegangen. 41 Tage, in denen der Staat praktisch nicht mehr funktioniert hat. Zuerst mal, Martin, hast du das persönlich auch zu spüren bekommen?
Eigentlich kaum, weil wir in Europa waren, über fast 4 Wochen, also
gutes
wir waren
Timing,
gar nicht hier. Ja, gutes Timing. Aber Christoph, wir haben natürlich beim Rückflug am letzten Donnerstag schon große Sorgen gehabt, dass wir nicht richtig ankommen hier, dass die Maschine verspätet ist. In der Tat haben wir Glück gehabt. Donnerstag war der letzte Tag, wo alle Flüge, die auch nach Washington gegangen sind, noch ganz normal abgefertigt wurden von den Fluglotsen schon am Freitag, also am vergangenen Freitag gab es dann Einschränkungen im Flugverkehr. Wir haben also Glück gehabt, dass wir an diesem letzten Tag, als der Flugverkehr noch ganz normal funktionierte, zurück in die Vereinigten Staaten geflogen sind.
Nochmal zur Erinnerung, wie ist es zu dem Shutdown gekommen?
Naja, zu diesem Shutdown kam es, Christoph, weil das Haushaltsgesetz nicht die notwendigen Stimmen erhalten hat. Die Republikaner haben ja, wie du weißt, eine Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Aber bei dieser Art von Finanzgesetzen brauchen die Republikaner im Senat 60 Stimmen und sie sind deshalb auf einige demokratische Senatoren angewiesen. Die Demokraten ihrerseits wollten diesem Haushaltsgesetz nur zustimmen, wenn Kürzungen bei Obamacare rückgängig gemacht werden. Wie du weißt, versucht Trump seit praktisch 10 Jahren gegen Obamacare vorzugehen. Ich denke auch schon deshalb, weil es nach dem früheren Präsidenten Obama benannt ist. Das ist ein Gesetz, das also Subventionen zahlt an amerikanische Bürger zur Sicherung einer Krankenversicherung. Und Trump arbeitet sich an diesem Gesetz wirklich seit einem Jahrzehnt ab. Er will das immer wieder kippen. Und das sollte jetzt auch wieder der Fall sein. Und nun hatten wir also dieses Part, dass nichts mehr ging.
Was im Folge gsi?
Ja, wichtige, wie du schon sagtest, wichtige Teile der US-Regierung sind stillgestanden. Die Bundesbediensteten wurden in Zwangsferien geschickt, weil der Kongress, also das Parlament, sich nicht auf diesen Haushalt einigen konnte. Ein Teil der Regierungsmitarbeiter wurde natürlich als systemrelevant eingestuft und die mussten dann ohne Bezahlung weiterarbeiten, etwa die Fluglotsen. Einige der Beschäftigten, gerade auch Fluglotsen, haben sich natürlich dann krank gemeldet, um zum Teil mit Nebenjobs Geld zu verdienen. und etliche Ämter, etwa bei den US-Steuerbehörden, waren unterbesetzt, denn die Hälfte der Mitarbeiter waren im Urlaub. Regierungsbeamte haben also kein Geld erhalten. Einige wussten sich nicht mehr zu behelfen, haben dann tatsächlich zwei Jobs angenommen, obwohl sie mit einer Gesetzesänderung, die im Jahr 2019 verfügt wurde, nach Ende des Shutdowns rückwirkend dann ihr Gehalt bekommen können. Im aktuellen Fall hat Präsident Trump jedoch Zweifel aufkommen lassen, ob wirklich alle betroffenen Beschäftigten später noch ihr Geld kriegen werden. Und das war natürlich schon sehr hart. Dazu kam, dass 42 Millionen Amerikaner, die auf Lebensmittelmarken, staatliche Lebensmittelmarken angewiesen sind, diese Marken nicht bekommen haben. Und das hat natürlich sehr viele Härtefälle geschaffen. Aber wir haben also tatsächlich eine Situation gehabt, wo die Regierung im Chaos versunken ist.
Und jetzt, wie ist der Shutdown beendet worden?
Naja, 8 demokratische Senatoren, darunter auch unser Senator Tim Kaine aus Virginia, haben im Senat dann letztendlich mit den Republikanern gestimmt und damit ist dieses Budget durchgekommen, die Löhne können wieder gezahlt werden. Aber andererseits haben die Demokraten damit einen Druckmittelpreis gegeben und das war eigentlich das einzige Mittel, das sie gegenüber Trump in der Hand hatten.
Wer sind denn die Abweichler gewesen? Einmal abgesehen vom Senator Virginia Kaine. Und vor allem, wieso haben sie mit den Republikanern und dort damit natürlich auch mit dem Trump gestimmt?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das waren unterschiedliche Gründe, Christoph. Auf der einen Seite würde ich sagen, hält sich immer noch die Hoffnung bei einigen Demokraten in der Mitte, dass man gemeinsame Sachen mit den Republikanern machen könne. Andere, wie etwa Tim Kaine, unser Senator hier in Virginia, haben einfach Sorge um das Wohl der Bundesbediensteten gehabt, haben auch Sorge gehabt, dass der Flugverkehr ganz zusammenbrechen könnte. Und aus dieser Melange von Gründen haben sie eben nun diesen Schritt gewagt, sind zu Abweichlern geworden und sind entsprechend auch ganz, ganz heftig kritisiert worden.
Und wie die Lehre könnte jetzt aus dem Shutdown sorgen werden?
Naja, also einerseits kann man sagen, die Demokraten sind trotz der guten Wahlergebnisse von der Vorwoche weiterhin stark zerstritten und natürlich irgendwie auch richtungslos. Die 8 Abweichler im Senat und die Reaktion darauf hat uns gezeigt, wie zerstritten die Partei immer noch ist.
Und andererseits?
Ja, also das hast du ja selber gesehen, Trump und die Republikaner bejubeln das Ergebnis, aber sie haben natürlich auch gezeigt, dass sie keinerlei Empathie für weniger Glückliche und Abgehängte haben und nun haben wir das Problem, dass Obamacare, die Prämien für Obamacare werden zum Teil 100% in die Höhe gehen und das wird man den Republikanern und Trump ganz sicher vor die Füße werfen.
Auch der Senator Bernie Sanders weist auf die Missstände hin, insbesondere was die Kosten betrifft im Sozialwesen. Lassen wir ihm nochmal zu.
It is a terrible vote. What it will do, Rachel, is raise health insurance premiums that already sky high. It's going to double them, in some cases triple and quadruple them. It's going to pave the way for 15 million Americans to be thrown off of Medicaid. 15 million people. Studies suggest that when you throw low-income and working-class people off of the health care they have, some 50,000 will die unnecessarily every year. 50,000 people will die unnecessarily.
Martin, der Bernie Sanders geht noch weiter, als was du gerade gesagt hast.
Richtig, ja. Er sagt also, dass 50.000 Amerikanerinnen und Amerikaner jährlich sterben werden, weil sie sich die Krankenkasse nicht mehr leisten können, da diese Zuschüsse eben im Budget von Trumps Republikanern stark gekürzt worden sind. Und es geht hier nicht nur um die Krankenversicherung, es geht ja auch um die Lebensmittelmarken. Und insgesamt hat man eben den Eindruck, dass diese missliche Lage vieler Amerikaner, also gerade der ärmeren Amerikaner, was die Lebensmittelmarken angeht, oder was auch Medicaid angeht, die ärztliche medizinische Versorgung der Armen, dass das Trump und die Seinen überhaupt nicht kümmert. Und wenn man nun den Kontrast sieht, auf der einen Seite die Menschen, die tatsächlich nun bangen, einen Briefumschlag zu öffnen, weil sie genau wissen, dass dieser Brief ihnen sagen wird, die Krankenversicherung ist um 100, 200, 300% hochgegangen. Und auf der anderen Seite das Luxusleben von Trump und seinen Leuten und diese bizarre Neigung von Trump, sich mit Gold zu umgeben. Also das Weiße Haus sieht ja bald aus wie ein Puff, kann man anders nicht sagen. Also wenn man diesen Kontrast sieht, ja, auf der einen Seite Leute, die in die zu den Tafeln gehen müssen, weil sie nichts mehr zu essen haben, und auf der anderen Seite diese Goldbesessenheit von Trump, das ist schon ein ziemlich starker Kontrast, muss ich sagen.
Ja, es ist ja nicht neu, der Goldfimmel von Donald Trump. Aber lass mal rein in ein Interview, wo der US-Präsident in dem Zusammenhang Fox News geht.
Now, there was a lot made on another network about your bringing in the gold accents to Trumpify the Oval Office.
It needed a little life.
So you have the mantle and you have the cherubs from, right. Is that from Mar-a-Lago?
Yeah, that's actually, they're gold, all gold, look. And you know, it's angels. They say angels bring good luck. And we need a lot of luck in this country with what they've done over the last 4 years. So take a look. Do you know that, a little secret, I don't know if you're going to waste your time putting this on, but throughout the years, people have tried to come up with a gold paint that would look like gold, and they've never been able to do it.
Can't do it.
You've never been able to, look at that look. You've never been able to match gold with gold paint. That's why it's gold.
Das ist also der Donald Trump, wo der Fox-Journalistin Laura Ingraham das renovierte Oval Office vorführt. Ein Oval Office, das nach seinem Geschmack natürlich renoviert worden ist. Er hat alles neu ausschmücken lassen und ausschließlich mit Gold und vor allem mit echtem Gold, wenn er sagt. Natürlich hat nebenbei auch einen Seitenhieb auf den Joe Biden nicht dürfen fehlen. Aber trotzdem noch, was das Gold betrifft, Martin, über Geschmack lässt sich nicht streiten.
Das ist richtig, ja. Es gibt hier so eine Art Neigung, das Ganze als Versailles zu begreifen. Also die Leute sollen doch Kuchen essen oder was immer eben hier auch angesagt ist. Aber es ist, Christoph, es ist schon irgendwie ziemlich hart. Wir haben hier eine Situation, wo die Leute wirklich Hunger haben, weil sie ihre Lebensmittelmarken nicht gekriegt haben. Und auf der anderen Seite haben wir die Insignien von Macht und Reichtum. Und das alles genau 100 Jahre nach dem Erscheinen von F. Scott Fitzgerald Roman The Great Gatsby. Ich finde das sehr interessant.
Martin, sag noch mal kurz, um was geht es in dem Roman The Great Gatsby von F. Scott Fitzgerald?
Ja, es geht um Aufstieg und Fall dieses jungen Mannes, dieses Jay Gatsby, der mit wirklichen Namen James Gatz heißt, also ein junger Mann, der aus dem Mittleren Westen dann in der superreichen Szene der 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Jazz Age durch New York durchstolpert, und es ist eine tragische Geschichte, und der Hintergrund ist eben das Jazz Age, das Age der Zeitalter der Flapper. Wir kennen ja alle die 20er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, das war schon eine sehr heiße Zeit, und der Roman beschreibt eben auch die Leere, die innere Leere und den moralischen Bankrott dieser Reichen. Es ist ein toller Roman, ich kann also unsere Zuhörer, ich kann Ihnen nur raten, dass Sie dieses Buch wieder mal hervorkramen sollten, weil es so zeitgemäß ist. Es ist so überraschend zeitgemäß.
Ja, es erinnert also wirklich an Gegenwart.
Das ist richtig. Also wir erleben da hier eine Neuauflage der wilden 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Sarah Churchwell, eine amerikanische Autorin und Literaturwissenschaftlerin, hat in der Financial Times geschrieben, dass im Roman Der große Gatsby Trumps Amerika vorweggenommen worden sei. Der Roman diagnostiziere, schreibt sie, eine Kultur, in der Macht straffrei bleibe und Grausamkeit ihre Spuren verwische. Kurz also, der Roman beschreibt eine Gesellschaft, die von sorglosen und nachlässigen Menschen geführt wird, die Dinge zertrümmern und sich nicht weiter drum kümmern. Und weiter schreibt eben diese Literaturwissenschaftlerin Sarah Churchill, ich zitiere, die rücksichtslose Brutalität der sogenannten Weltgestalter ist zuletzt in den düsteren Fantasien des Trumpismus und dem törichten Motto des Silicon Valley, move fast and break things, handle schnell und zerstöre Dinge, wieder aufgetaucht.
Sie hat den Punkt, die Autorin Sarah Churchwell, oder?
Auf jeden Fall. Siehe Trumps Ballroombau im Weißen Haus und die ausschweifenden Leben der Superreichen in den USA und bitte auch die himmelschreiende soziale Ungerechtigkeit hier jetzt, wie damals vor 100 Jahren. Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass die Republikaner wieder Steuererleichterungen ganz neu für Ultrareiche und für Unternehmen durchgekriegt haben. Also es sind wieder neue Schlupflöcher geschaffen worden, die die Steuerlast von Ultrareichen weiter senken werden. Und wenn man das alles sich anguckt, dann wird man wirklich an die Zeit des Great Gatsby erinnert.
Und in dem Great Gatsby werden natürlich rauschende Partys gefeiert. 2013 ist der Roman mit dem Leonardo DiCaprio verfilmt worden. Lassen wir mal rein in so eine Partyszene.
Met Mr. Gatsby. I'm afraid I haven't been a very good host on sport. You see, I'm Gatsby.
Ist also recht hoch zu und her gegangen seinerzeit. Und Donald Trump scheint diese Art von Party zu gefallen. Er hat nämlich eine Great Gatsby Party an Halloween geschmissen, und zwar in Mar-a-Lago, also im Sitz in Florida.
Das kannst du laut sagen. Unter anderem hatten sie auch eine leicht bekleidete Dame in einem Cocktailglas, die also den Gästen serviert wurde sozusagen. Und das Ganze beweist vor allen Dingen, wie tone-deaf Donald Trump in dieser Sache ist. Auf der einen Seite eine rauschende Party nach dem Mar-a-Lago mit einer Frau im Cocktailglas und auf der anderen Seite Hunderttausende, die ihren Lebensmittelmarken hinterherjagen, die sich an Tafeln wenden müssen, Leute, die für die Regierung arbeiten, kein Geld mehr kriegen und nicht wissen, wie sie also ihre Rechnungen bezahlen sollen. Aber wir haben diese rauschenden Partys in Mar-a-Lago und das hat natürlich schon ganz frappierend an Jay Gatsby und die wilden 20er Jahre des letzten Jahrhunderts erinnert.
Ja, und wenn wir jetzt die Aktualität dazu nehmen, wenn das wirklich stimmt, weil in den Mails hinein soll stehen, dass der Trump an den Partys vom Epstein wirklich teilgenommen hat, und zwar mehr oder weniger im engeren Sinn, passt das ja alles zusammen.
Ja, ich meine, wir wissen nicht, ob er an den Partys teilgenommen hat, aber was völlig klar geworden ist, glaube ich schon nach den Berichten der New York Times und heute Morgen, ist, dass Trump wesentlich mehr gewusst hat über das böse Treiben seines Freundes. Es waren ja enge Freunde, Jeffrey Epstein und Donald Trump. Trump hat ganz klar gewusst, was da vor sich geht. Und ich denke, Christoph, dass wir in den kommenden Wochen und Monaten noch viel mehr erfahren werden und dass das, was wir erfahren werden, dann auch erklären wird, warum die Republikaner im Kongress, im Repräsentantenhaus, vorne dran Speaker Mike Johnson, so den Deckel drauf halten auf diese Unterlagen, die sie längst hätten freigeben sollen. Ich denke, dass das durchaus zu bitteren Kontroversen innerhalb der Magerbewegung führen könnte und dass es Trump sehr schaden könnte. Aber warten wir es eben ab.
Ja, wir müssen es sehen, es ist jetzt wirklich noch zu früh. Die Meldung ist gekommen, wirklich unmittelbar vor Beginn von dieser Aufnahme von dem Podcast. Zurück zum Great Gatsby. Zu dem und zum Trump hat sich nämlich auch der James Carville geäussert. Immer wieder mal Gast bei uns hier im Podcast. Er ist der legendäre Berater der Demokraten und seinerzeit Wahlkampfmanager von Bill Clinton.
I am defending him because of this. He has no fucking idea of who the Great Gatsby was, anything about the Great Gatsby, S. Scott Fitzgerald, or anything else. He is a massively ignorant human being. So, sir, that you're being maligned because you don't have any fucking idea of what the Great Gatsby is or anything like that. Now, I think Rubio, who was sitting right next to it, I think Rubio is actually smart enough to know who the Great Gatsby was. So I blame him.
Der James Carville also hat sich zu dem Thema geäussert und er hat ausnahmsweise, muss man sagen, den Donald Trump in Schutz genommen. Und zwar, weil er einfach wirklich keine Ahnung hat vom Great Gatsby, geschweige denn vom F. Scott Fitzgerald und dieser ganzen Geschichte aus der amerikanischen Literatur. Und überhaupt sagt der Trump komplett ignorant, er hat von nichts eine Ahnung, was solche Themen betreffen. Und darum nehmen wir ihn in Schutz, der hätte das gerne können wissen. Umso mehr kritisiert denn der James Carville den amerikanischen Außenminister, den Marco Rubio. Der sagt, er hätte es eigentlich wissen müssen, der sei sicher ein bisschen gebildeter als der Trump und hätte es seinem Chef können erklären. Martin, sieht sich der Donald Trump als neuer Great Gatsby?
Ich würde da mal wirklich mit James Carville sagen, dass Trump keine Ahnung hat, wer Jay Gatsby ist. Er hat das Buch sicherlich nicht gelesen. Ich möchte überhaupt mal wissen, wie viele Bücher Trump in seinem Leben gelesen hat. Er liest ja nicht mal die nachrichtendienstlichen Unterlagen, die er jeden Morgen lesen soll. Ich weiß nicht, wie ihm das alles nahegebracht wird. Aber es stimmt natürlich, die Leute in seiner Umgebung, Rubio und einige andere, Besant und so weiter, die wissen sehr genau, wer Jay Gatsby ist. Und die müssen sich wahrscheinlich auch angesichts dieser Fäden, dieser unglaublichen Fäden in Mar-a-Lago, denken, dass es tatsächliche Vergleiche gibt. Aber Donald Trump, nö, der hat keine Ahnung.
Der Trump sagt ja, sei ein Fachmann von der Wirtschaft, und er betont wirklich regelmäßig, wie gut es der Wirtschaft ginge. Da nochmal ein Ausschnitt aus dem Interview mit der Laura Ingraham.
We are doing phenomenally well. This is the greatest economy we've ever had. Their talking points, oh, costs are high. By the way, the only thing is beef. Beef?
Coffee.
Is a little high because the ranchers are doing great. Coffee, we're going to lower some tariffs. We're going to have some coffee come in. We're going to take care of all this stuff very quickly, very easily. It's surgical. It's beautiful to watch. But our costs are way lower. Now, Walmart came out with a statement that they do every year for many, many decades. And they said that a Thanksgiving meal costs 25% less this Thanksgiving, coming up, think of that, than it did last Thanksgiving under Sleepy Joe Biden.
Martin.
Ja, was soll man dazu sagen, ja? Und das natürlich auch, das geht dann auch an die journalistische Sorgfaltspflicht ran. Also das ist einfach eine endlose Serie von Lügen. Aber machen wir es doch mal anders. Ich möchte also den Zuhörern sagen, dass an der Schweizer Atlantikküste ein Sturm aufgezogen ist. Ja, dass der höchste Berg der Schweiz 1400 Meter hoch ist. Dass die Nachbarländer der Schweiz Griechenland, Nordmazedonien und Sizilien sind. Und so weiter und so fort. Die beste Wirtschaft aller Zeiten, so ein Bullshit, sagt er einfach. Er sagt, die Preise gehen alle runter. Das stimmt nicht. Man kann das ganz klar nachweisen, dass die Preise nicht alle runtergehen. Aber er verbreitet eben einfach seine eigene Realität und hofft, dass einiges davon kleben bleibt. So zum Beispiel auch, er weist darauf hin, dass das Thanksgiving steht ja vor der Türe hier. In wenigen Wochen werden wir alle hier Thanksgiving feiern. Und Trump sagt, ja, Thanksgiving bei Walmart, die haben immer so ein Thanksgiving-Dinner. Das ist viel billiger als letztes Jahr. Well, yeah, weil viel weniger Zutaten geboten werden. Letztes Jahr waren es, glaube ich, 15 Zutaten für das Thanksgiving-Dinner. Dieses Jahr sind es 10. Donald Trump sucht sich das an, sagt, ah, alles ist billiger. So ist es eben. Und so geht das endlos weiter. Und ich verstehe da auch die Medien nicht mehr, die sagen, dass man diese Dinge nicht wirklich ganz klipp und klar zurückweisen soll. Der Mann lügt. Wir sind nicht in der besten Wirtschaft aller Zeiten. Es stimmt nicht, dass die Preise runtergehen. Die Preise gehen hoch. Deswegen haben wir ja auch dieses Problem mit Affordability, mit der Erschwinglichkeit vieler Dinge. Aber so ist es eben mit Donald Trump. Das Einzige, was wirklich gut läuft, ist der Aktienmarkt. Und Christoph, das erinnert mich auch an die wilden Zeiten von Jay Gatsby. Wie du weißt, war der Aktienmarkt in den 1920er Jahren völlig von der Rolle. Jeder hat spekuliert, selbst also die kleinsten Leute haben Aktien gekauft. Und das haben wir jetzt wieder. Wir haben vor allen Dingen sogenannte Retail-Investors, kleine Leute wie du und ich, die Aktien kaufen, während Großinvestoren sich eher zurückhalten, weil die Preise der Aktien himmelhoch sind und weil bestimmte Gefahren bestehen, dass sich im Markt eine Blase gebildet hat. Trotzdem, die kleinen Leute kaufen weiter Aktien. Wir werden sehen, wie das alles ausgeht. Zumindest lässt sich feststellen, dass reiche Amerikaner oder gerade auch Fachleute, Großinvestoren wie etwa der Investor Ray Dalio, das ist einer der reichsten Amerikaner, die warnen vor diesem Markt. Dalio hat den großen Hedgefonds Bridgewater Associates gegründet und er sagt klipp und klar, Vorsicht Leute, der Aktienmarkt ist überhitzt.
Lassen wir mal rein in die wirklich eindrückliche Warnung von Ray Dalio.
At the same time as there's this bubble going on in or developing, so you a monetary policy for both is not going to work because of that element of divergence. So I think it's probably going to produce more of a bubble. I would think it's probably, you know, something like maybe 98, 99, 1927, 28, and so on.
But before the crash.
Yeah, but even the issue of money and wealth, it's not all with money. You start a unicorn. So what happens is maybe, for example, you raise $100 million, but you value it at a billion. Now everybody's, I'm a billionaire, and it's worth $1 billion. But yet actually nobody ever paid $1 billion for it and so on. And then that becomes its own money. So this dynamic is interesting. Then there are things, of course, about AI, which are interesting, you know. So there's a lot of risk. We certainly must say that whether or not it's a bubble and when that bubble is going to burst, maybe we don't know exactly. But what we can say is there's a lot of risk.
Das tönt nicht gut, Martin.
Nein, das tönt nicht gut. Also Ray Dalio vergleicht die Situation mit den Jahren kurz vor dem Dotcom-Crash. Du erinnerst dich, Christoph, das Jahr 2000, ja, also 1998, 99 waren die Aktien der Dotcom-Unternehmen auch himmelhoch. Und was für uns sehr interessant ist, er vergleicht die Situation an der Börse auch mit den Jahren 1927, 1928, womit wir wieder in der Zeit des Great Gatsby wären. Was danach folgte, Christoph, das wissen wir. Der Börsencrash von 1929 und natürlich mit allen Folgen inklusive Faschismus und Weltkrieg.
Könnte es also alles so enden wie vor 100 Jahren, wo die goldenen 20er Jahre, wie man hier gesagt hat, in eine grosse Weltwirtschaftskrise geführt haben?
Das wissen wir nicht, das kann man nicht sagen. Aber was zunehmend klar ist, ist, dass die Amerikaner und die Amerikanerinnen ein Problem mit ihrem Präsidenten haben. Also Trumps Umfragewerte sind absolut im Keller. Sie sind jetzt so niedrig wie die von Joe Biden zu Bidens schlechtesten Zeiten. Und viele Amerikaner misstrauen eben auch dem, was Trump und seine MAGA-Bewegung ihnen vorgaukeln. Also man kommt nicht drum rum, die Krankenkassenprämien schießen in die Höhe und das Wort Affordability, Erschwinglichkeit, ist nun wirklich in aller Munde. Das ist das neue Schlagwort. Die Frage also, was man sich leisten kann, weil eben alles so teuer wird. Zum Beispiel auch die Mieten sind sehr stark gestiegen. Der Hauskauf ist für viele Amerikaner unerschwinglich geworden, worauf dann Trump sagt, ja okay, führen wir doch einfach anstatt der bisherigen 30 Jahre Hypothek eine 50 Jahre Hypothek ein. Und das ist nun durchgerechnet worden, ist völliger Unsinn. Da würde man also dann noch mehr reinzahlen in ein Haus, ohne viel rauszukriegen. Und genauso steht es mit einigen anderen Sachen. Und da sagt eben Trump nun, und ich finde das sehr interessant, Christoph, das erinnert mich wieder, ich weiß nicht, welcher französische König gesagt hat, ein Huhn in jeden Topf. Das meint Trump jetzt auch, wenn er uns allen verspricht, ihr kriegt jeder $2,000. $2,000 für jeden Amerikaner, juhu! Und dann kriegen wir also noch eine 50-Jahre-Mortgage, wir kriegen die Extrazahlen, wir kriegen da was, dort was. Der Sonnenkönig schiebt in unsere Kochtöpfe jeweils ein Huhn. Also so weit sind wir, ja. Der Vergleich hinkt natürlich, aber irgendwo ist es wirklich so weit. Von oben ein kleiner Geldsegen, damit alles wieder erschwinglich wird. So kann man nicht Politik machen.
Die Meldung von denen $2,000 jedem will geben, ist, glaube ich, am Sonntagabend gekommen, unsere Zeit. Ist das realistisch? Also kann er das umsetzen?
Nein. Selbst seine eigenen Leute, der Finanzminister Bessent und so, sagen, ja, so kann es eigentlich nicht gemacht werden. Man müsste das dann doch wieder über Steuerprämien machen, Steuerbegünstigungen und so weiter und so fort. Aber du, was weiß ich, vielleicht kann ich dir in 2 Monaten stolz bei der Aufnahme von unserem Podcast sagen, hey, ich habe $2,000 heute Morgen in meinem Konto gehabt. Who knows?
Das müssen wir auf jeden Fall, müssen wir auf jeden Fall thematisieren.
Ja.
Du lebst schon in Virginia und zum Schluss noch eine Frage zu dem Wahltag, wo wir kamen vor gut einer Woche. Was sagst du zum Ausgang von den Gouverneurswahlen in deinem Staat und vor allem zu der neuen Gouverneurin Abigail Spanberger?
Ja, ich muss sagen, ich bin ein Fan von Abigail Spanberger gewesen. Sie ist eine moderate Demokratin und das muss sie auch sein. Sie war jahrelang im Repräsentantenhaus in Washington und hat einen Swing-Distrikt vertreten, den sie, glaube ich, einem republikanischen Vorgänger abgeknüpft hat. Also das ist sehr interessant. Sie ist auch die erste Frau im Gouverneurshaus in Richmond in Virginia. Und man kann auf der einen Seite sagen, sie hat einen sehr tollen und bemerkenswerten Sieg eingefahren in Virginia. Aber was ich noch wichtiger fand, war, dass die Demokraten in Virginia in 13 Wahlkreisen den Republikanern Mandate abgejagt haben. Also zum Teil auch in eher konservativen Wahlkreisen. Und insgesamt, mit ganz wenigen Ausnahmen, haben die Demokraten auch in ländlichen, stark von Trump geprägten Wahlkreisen 3% dazu gewonnen. Das finde ich schon ziemlich bemerkenswert. Hier in Charlottesville, meinem Heimatort, war es natürlich wie gehabt. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat Abigail Spanberger in Charlottesville 87% der Stimmen gewonnen. Das ist also ein Ein-Parteien-Stadt, auch nicht gut, aber trotzdem, gefreut hat es mich schon. Aber dieses Ergebnis in Virginia sollte Trumps Leuten wirklich zu denken geben. Also wenn die MAGA-Bewegung in ländlichen Wahlkreisen federn lassen muss, dann ist das ein Warnzeichen für die kommenden Kongresswahlen im November nächsten Jahres.
Wir werden es sehen, aber doch zum Schluss von Martin doch nur eine optimistische Note. Danke vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Daniel Wenk aus Flüelen. Herzliche Grüße in Kanton Uri. Daniel Wenk fragt etwas, was zum heutigen Podcast passt. Er will nämlich wissen, ob der Chuck Schumer von den Demokraten, das ist der Minderheitsführer im Senat, mit seinem Einlenken seine eigene Partei, also Demokraten, verraten hätte. Oder ob es einfach darum gegangen sei, aktuell die Bedürfnisse nach Lebensmittelmarken gerecht zu werden. Und er fragt weiter, ob Demokraten geschwächt aus der ganzen Geschichte rausgehen. Martin, was meinst du dazu in der Ergänzung zu dem, was wir bereits gesagt haben?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, natürlich, wir haben ja schon gesagt, dass die Motive dieser 8 Abweichler verschiedener Natur waren. Aber man muss Chuck Schumer, dem Minderheitsführer, auf jeden Fall vorwerfen, dass er seine Fraktion nicht zusammengehalten hat. Und letztendlich wird man ihn dafür verantwortlich machen, dass es zu diesem politischen Fiasko gekommen ist. Und das wird natürlich auch die Frage wieder laut werden lassen, ob Schumer einfach zu alt ist. Ja, das ist wie Biden, das ist wie Nancy Pelosi, die jetzt also einen Verzicht auf die Wiederwahl erklärt hat. Sie war ja lange Jahre Sprecher des Repräsentantenhauses. Das sind Menschen, Politiker, die in ihren späten 70er Jahren, in ihren 80er Jahren sind. Und wir brauchen in der Demokratischen Partei, wir brauchen diesen Generationenwechsel. Und ich glaube, dass dieses Fiasko mit diesen 8 Abweichlern wieder die Frage neu stellen wird, ob Chuck Schumer einfach zu alt ist für diesen Job, dass man ihn ablösen soll, dass er ersetzt werden soll durch einen jüngeren Demokraten. Ich glaube, das ist eine der Lehren, die man aus diesem Ding ziehen wird.
Martin, danke vielmals für deine Antwort auf die Frage von Daniel Wenk aus Flüelen. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Dann danke vielmals, Martin, und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Danke dir, Christoph. Tschüss nach Zürich.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» am USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche treffen wir uns im Kraftwerk in Zürich zu unserem Live-Podcast anlässlich von einem Jahr Trump-Wahl. Die Veranstaltung ist ausverkauft. Die letzten Billette haben wir verlost. Die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner werden demnächst informiert. Wer nicht live dabei sein kann, kann den Live-Podcast aus dem Kraftwerk später nachhören. Das Gespräch wird wie einen normalen Podcast publiziert auf unserer Website wie auch bei allen gängigen Podcast-Portalen. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, ist der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Jackie Wechsler. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.